Ich möchte einfach noch beten. Ich weiß nicht, ob es euch hilft, aber mir wird es helfen. Vater, ich danke dir, dass du da bist, dass du jetzt einfach wirkst und du redest. Ich danke dir für dein Wort, was du hast. Und ich bete, dass du uns hilfst, wirklich dieses Wort oder was du für jeden Einzelnen hast, von diesem Wort aufzunehmen. Danke, Vater, dass dein Wort Leben bringt, dass dein Wort auferbaut, dass dein Wort Mut macht, dass dein Wort wie ein Hammer ist, der Felsen zerschmettert. Ich danke dir, Vater. Amen. Ich versuche euch jetzt ein bisschen abzuholen. Ich habe keine Folien, ich habe aber was auf dem Herzen. Und ich glaube, das war vom Ereignis her das wichtigste Ereignis in der Geschichte des Volkes Israels. Das Ereignis schlechthin. Es gibt oft das so Ereignisse in der Geschichte, vielleicht in der eigenen Geschichte oder auch in der Geschichte einer Nation, wo man sagen kann, diese Entscheidung oder was jetzt kommt, bestimmt, wie es weitergeht. Vielleicht bestimmt über Leben und Tod. In so ein Ereignis geht es auch heute. Wir wollen uns das anschauen. Erkennt die Geschichte Israels. Israel ist ja befreit worden aus der Knechtschaft, aus Ägypten, 400 Jahre Gefangenschaft, 400 Jahre Fronarbeit, 400 Jahre Quälerei. Ich weiß nicht, was da alles mit dabei war. Sie sind gedemütigt worden, getötet worden oder ermordet worden, wenn wir an die Geschichte von Mose denken. Das war eine schlimme, üble Zeit. Und Gott hat sie herausbefreit aus Ägypten. Das ist ja das Pessachfest oder was wir an Ostern feiern, weil Jesu ja das Passahlamm ist für uns, der uns auch frei gemacht hat, aus jeglicher Knechtschaft, aus jeglicher Gefangenschaft, egal wo du gebunden bist, egal was dich knechtet, dich gefangen hält, ob Angst, ob Sorgen, was auch immer. Er hat uns frei gemacht. Für was frei gemacht? Gott hat Israel das verheißene Land verheißen, das klingt jetzt blöd, das Land verheißen, ihr Erbe. Und es ist die Geschichte, Israel ist ausgezogen, befreit worden aus Ägypten, kam in Kanaan an, in dem verheißenen Land. Und dann gab es noch so eine kleine Zeitschleife. Die erste Generation war ungläubig. Und Gott hat sie nochmal in die Wüste geschickt, im wahrsten Sinne des Wortes, bis diese eine Generation, die nicht geglaubt haben, die nicht vertraut haben, weg waren. Und dann war eine neue Generation da. Und wieder waren sie an diesem Punkt. Sie haben gerade den Jordan überquert. Gott hat mächtig gewirkt. Hat wirklich, die Priester sind vorangegangen. Und als sie das Vorangehen, so dieser berühmte Glaubensschritt. Man tut etwas und man sieht es noch nicht. Für mich als Naturwissenschaftler oder mit naturwissenschaftlicher Prägung ist es sehr herausfordernd, Glaubensschritte zu tun, weil mein Verstand sagt, ich sehe hier aber noch gar nicht einen Weg. Aber du gehst den ersten Schritt. Und die Priester haben diesen ersten Schritt gemacht und der Jordan ist zurückgestaut worden. Und sie sind hineingegangen in das verheißene Land. Und dann waren sie da im Angesicht, die mächtigste Stadt ihrer Zeit, Jericho, mit den dicksten Mauern, den größten Befestigungen, menschlich gesehen uneinnehmbar. Oder ein Berg, könnte man sagen. Ein Riesenberg. Nicht zu bewältigen. Aber nicht für unseren Gott. Hier setze ich ein. Wir sind in Josua 5, wer das nachschlagen möchte. Und ich möchte einfach Josua 5 nochmal lesen, um uns damit reinzunehmen. Und wir wollen es erstmal lesen. Also und alle Könige der Amoriter, die diesseits des Jordan gegen Westen wohnten, und alle Könige der Kanaaniter am Meer hörten, wie der Herr das Wasser des Jordan vor den Söhnen Israels ausgetrocknet hatte, bis sie hinübergezogen waren, da verzagte ihr Herz und es blieb kein Mut mehr in ihnen vor den Söhnen Israels. Zu der Zeit sprach der Herr zu Josua: mach dir scharfe Messer und beschneide die Söhne Israels wiederum zum zweiten Mal. Da machte sich Josua scharfe Messer und beschnitt die Söhne Israels auf dem Hügel Achalot. Und das ist der Grund, warum Josua sie beschnitt. Alles Volk, also ihr wisst, ne, die Beschneidung war das Bundeszeichen, dass sie wirklich ihm gehört. Ne? Alles Volk männlichen Geschlechts, das aus Ägypten ausgezogen war, alle Kriegsleute waren in der Wüste auf dem Weg gestorben, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen waren. Das ganze Volk, das ausgezogen war, war zwar beschnitten, aber das ganze Volk, das auf dem Weg in der Wüste geboren war, nach ihrem Auszug aus Ägypten, war nicht beschnitten worden. Denn die Kinder Israels wanderten 40 Jahre lang in der Wüste, bis die ganze Generation umgekommen war. Die Kriegsleute, die aus Ägypten gezogen waren, weil sie der Stimme des Herrn nicht gehorcht hatten. Wie denn der Herr ihnen geschworen hatte, dass sie das Land nicht sehen sollten, von dem der Herr ihren Vätern geschworen hat, dass es uns geben würde, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ihr Söhne nun, die er an ihrer Stelle erweckt hat, die beschnitt Josua, denn sie waren unbeschnitten, weil man sie auf dem Weg nicht beschnitten hatte. Jetzt muss ich etwas blättern. Als nun das ganze Volk beschnitten war, blieben sie an ihrem Ort im Lager, bis sie heil wurden. Und der Herr sprach zu Josua: Heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Ne? Darum wird jener Ort Gilgal genannt, bis zu diesem Tag. Ne? Gilgal heißt Abwälzung. Während nun die Kinder Israels sich in Gilgal lagerten, hielten sie das Passa am 14. Tag des Monats am Abend in den Ebenen von Jericho. Und an dem Tag nach dem Passa aßen sie von dem Getreide des Landes, nämlich ungesäuertes Brot und geröstetes Korn, an eben diesem Tag. Und das Manna hörte auf am folgenden Tag, als sie von dem Getreide des Landes aßen. Und es gab für die Kinder Israels kein Manna mehr, sondern in jenem Jahr aßen sie von dem Ertrag des Landes Kanaan. Ihr seid hoffentlich noch bei mir. Es geschah aber, als Josua bei Jericho war, da hob er seine Augen und sah sich um. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand, also ein gezücktes Schwert. Ne? Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm: Bist du für uns oder für unsere Feinde? Er sprach: Nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde und betete an und sprach zu ihm: Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Ihr könnt zu Hause noch weiterlesen, weil hier Josua sagt: Ne, rede, was du zu sagen hast. Und hier redet Gott zu Josua. Geht es um die Strategie, wie das Land erobert wird. Aber ich möchte so weit mal lesen, weil es ein langer Text. Ich hoffe, ihr seid noch alle bei mir. Ich habe niemanden verloren. Sonst lese ich jetzt immer die gute Nachtgeschichte für meine Tochter. Das ist jetzt nicht Abendprogramm. Nicht einschlafen, bitte. Wenn ich so einen Titel wählen würde, oder der Titel, der mir kam, war diese Begegnung hier ganz am Ende des Kapitels, ne, die so fast untergeht. Es ist die Begegnung, die alles verändert. Es ist die Begegnung, die Unmögliches möglich macht. Es ist die Begegnung, die es möglich macht, dass wir über Mauern springen. Ne? Ich liebe diesen Vers aus dem Psalm, wo David sagt: Mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen, Kriegsvolk zerschmettern. Wie sieht es hier aus? Wie fängt das Ganze hier an? Ihr kennt vielleicht den Spruch von Bonhoeffer: Wenn der Mensch horcht, redet Gott. Und wenn der Mensch gehorcht, handelt Gott. Hier am Anfang redet Gott zu Josua, ne? Und er sagt etwas, was eigentlich militärisch, strategisch keinen Sinn macht. Erst einmal. Wir haben die Situation, der Feind hat Angst. Ne? Der Feind, vielleicht nochmal zu den ersten Versen, er weiß, ne? Hier ist Gott am Wirken. Gott hat hier seine Hände im Spiel. und sie zittern, sie haben Angst. Da verzagt ihr Herz. Nun, hier ist nicht von den Söhnen Israels die Rede. Könnt ihr euch noch erinnern, wie es bei den ersten, die Kundschafter waren, die das Land ausgekundschaftet hatten, die 12. Da gab es 2 Meinungen, 12 Leute, 2 Meinungen. Meistens 12 Leute, 12 Meinungen, aber in dem Falle bei uns in der Schule oft, 12 mal gerechnet, 12 Ergebnisse. 2 Meinungen. Die einen sagen, wir können es nicht schaffen. 10-2, Das Land ist groß, da sind Riesen drin und wir sind wie Heuschrecken in ihren Augen. Und die Mauern so riesig groß, Und 2 haben gesagt, ja, wir können es schaffen, 2 haben gesagt, der Josua und der Kaleb, wir schaffen es, weil Gott mit uns ist. All die, die hier ungehorsam waren, die der Mehrheit geglaubt haben, also Demokratie muss sich immer zum Erfolg führen, durften nicht in das Land hineinkommen. Und wir haben jetzt hier diese nächste Generation. Hier war praktisch eine Schleife. Und sie stehen wieder hier vor den Pforten dieser Verheißung des Landes. Sie sehen das Land. Gott hat sein Wort wahrgemacht. Er hat sie aus Ägypten rausgeführt. Er hat sie versorgt mit Manna, täglich. Es gab Fleisch, wäre für mich zumindest ein wichtiger Punkt. Und er hat wirklich alles wahrgemacht. Sie sind über den Jordan gekommen. Und jetzt haben wir hier eine Situation. Der Herr redet. Ich weiß nicht, wie es dem Josua ging. Also ich wäre als Josua wahrscheinlich nervös geworden. Erstmal Mose, der Superführer. Und du bist jetzt verantwortlich. Wir sind übrigens alle irgendwo verantwortlich. Wir alle sind in einer Position oder Rolle, wo wir leiden. Oder egal, ob in der Familie, ob im Freundeskreis, wo auch immer, oder vielleicht auch im Geschäft. Betrifft uns eigentlich alle. Und was wir hier von dem Josua lernen können, ist ganz interessant. Nicht nur interessant, vielleicht lebenswichtig. Gott redet plötzlich. Was sagt Gott? Beschneide, erfüll den Bund. Wenn du jetzt militärisch denkst, der Jordan hinter dir, die mächtigste Stadt des Landes vor dir, mit was weiß ich, wie viel Kriegsvolk. Und du machst jetzt deine Leute kampfunfähig. 2 Millionen Menschen. Ich weiß nicht, waren da die Frauen mitgezählt? Ich glaube nicht. Und du bist in einer exponierten Lage und denkst, Gott, kannst uns doch nicht in so eine blöde Situation bringen. Aber der Josua gehorcht, er vertraut Gott. Er vertraut auch hier und weiß, die Prioritäten zu setzen. Die Priorität, Gehorsam. Diese Beschneidung. Was heißt Beschneidung? Das mag uns vielleicht archaisch anmuten. Beschneidung bedeutet den Tod des Fleisches. Kolosser 2,11. In ihm, Jesus, seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist. Durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Das heißt, Kreuz. Das, was Jesus getan hat für uns, wenn wir es annehmen, was wir eigentlich letzten Sonntag gefeiert haben, das bedeutet Beschneidung geistig gesehen. Wir tauschen am Kreuz. Ich komme zum Kreuz, bringe meine Schwachheit, bekomme Stärke. Ich bringe meine Schuld, mein Getrenntsein. Ich bekomme diese Verbindung zum Vater. Ich kann alles bringen, meine Krankheit, meine Wunden. All die Punkte, wo ich als Mensch einfach versagt habe oder schwach bin. Und ich tausche, es wird abgewälzt. Gilgal, der Ort der Abwälzung, wo dieses alte Mensch, die Bibel redet von diesem alten Menschen, immer das, der in den Tod gebracht werden muss, der darf sich nicht mehr auswirken in dem neuen Leben, was Gott für uns hat. Weil Gott etwas Neues hat. Und Gott renoviert nicht, er macht alles neu. Deswegen ist diese Beschneidung ganz wichtig. Und was sagt Gott noch? Hier, nachdem sie beschnitten sind, er hat die Schande Ägyptens abgewälzt. Die Vergangenheit ist vorbei. Und ich weiß nicht, für wen es heute ist, aber ich habe so ganz auf dem Herzen diesen Punkt, vielleicht für dich, was auch immer die Vergangenheit war, in deinem Leben, egal was es war, wo auch immer, wie auch immer du verletzt worden bist oder was immer es war, wenn du zu Jesus kommst, ne, ans Kreuz, ist die Vergangenheit weg. Die Schande ist abgewälzt. Ja, es ist vorbei. Ja, Jesus sagt, es ist vorbei. Er hat ein neues Leben für dich. Das Vergangene ist vorbei. Egal, was Menschen sagen oder noch sagen mögen. Gott sagt, es ist vorbei. Er hat ein neues Leben für dich. Gilgal, ne, oder am Kreuz. Deswegen ist dieser Punkt, dieser erste Punkt so wichtig. Und vielleicht haben viele Josua den Vogel gezeigt, ne, gedacht, was macht der bloß, ne, im Angesicht des Feindes. Er hat es richtig gemacht, er hat Gott gehorcht, weil der erste Punkt ist zum Kreuz kommen. Und wo wir zum Kreuz kommen, wird mit unserer Schwachheit, mit, ja, und wir brauchen da, ich möchte sagen, Selbsterkenntnis. Ne? Wo immer ich versucht habe, stark zu sein, bin ich gescheitert in meinem Leben. Wo ich immer erkannt habe, ich bin schwach und habe mich dazugestellt, bin zu Jesus gegangen, habe gesagt, ja, ich bin hier schwach an dieser Stelle. Darf ich seine Stärke in Anspruch nehmen? Was Paulus schreibt, dass seine Stärke in seiner Schwachheit zur Vollendung kommt. So dürfen wir diesen Vers verstehen. Das heißt, ich tausche hier, ne? Aber ich muss mich dazu stellen, so wie ich mich auch zur Sünde stellen muss. Ne? Heißt, wenn ihr eure Sünden bekennt, ist er treu und gerecht und vergibt euch, ne? 1. Johannes 1,9. Wir müssen uns dazu stellen. Wenn ich mich nicht dazu stelle, passiert auch nichts. Ne? Dann kämpfe ich selbst. Ne? Aber wenn ich mich dazu stelle, wenn ich zu Jesus komme und sage, ich kapituliere, ne? Und er stellt sich dazu, egal in welcher Situation. Ich glaube, ich habe es euch schon mal erzählt. Wenn ich den einen oder anderen langweile, tut es mir leid. Nur als Beispiel, ne? Egal welche Alltagssituation, Kleinigkeiten, Großigkeiten. Ich weiß noch, wo ich vor Jahren musste ich einen Vortrag halten. Ne? Da war so die Management-Ebene da, die oberste Heeresleitung. Und ich musste etwas erzählen, etwas vortragen. Ne? Und wisst ihr was? Ich hatte Angst. Ich war total nervös. Kennt ihr das so? So, du kriegst keine Luft mehr. Ne? Du kannst auch kaum reden. Und ich habe an alle schönen Verse gedacht. Ich stelle mich auf das Wort und in dir bin ich stark und so weiter. Und wisst ihr, was mir letztendlich geholfen hat? Ich habe gesagt zu Gott oder zu Jesus, ich habe Schiss. Ich habe Angst hier. Hilf mir. Ne? 5 Buchstaben, ein Ausrufezeichen. Das mächtigste Gebet überhaupt, wenn du es ehrlich meinst. Und wisst ihr was? Er hat mir geholfen. Ich war plötzlich was weg. Ich war cool gewesen. Ich sage jetzt nicht, um anzugeben, sondern weil seine Kraft in mir zur Vollendung kam. Warum kam sie zur Vollendung? Ich habe kapituliert. Gilgal, ne? Kreuz. Also ich kann euch nur Mut machen und ich könnte euch noch zig andere Dinge erzählen. Kapituliere vor ihm, weil er hat was für dich. Du wirst nicht kämpfen können mit deinen Waffen. Du selbst wirst es nicht schaffen können. Du kannst es nur mit ihm schaffen, durch das, was er am Kreuz getan hat. Das bedeutet, diese Befreiung aus Ägypten, ne? ans Kreuz kommen, für alle Lebenssituationen, egal was es ist. Ne? Das war jetzt ein banales Beispiel aus dem Alltag. Ne? Das waren vielleicht 5 Minuten oder 10 Minuten. Es gilt für alle Situationen. Wenn dein Sohn krank ist, du am Boden bist, ne? Was auch immer, dein Herz bewegt. Ne? Wenn es dein Herz bewegt, bewegt es auch das Herz des Vaters, unseres Vaters. Josua hat hier das Richtige gemacht. Aber es geht weiter. Ne? Ich glaube, ein wichtiger Punkt hier, ne? Das erste hoffentlich habt ihr euch gemerkt, die Vergangenheit ist vorbei, ne? Gott hat die Schande abgewälzt in deinem Leben. Du bist ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen. Ne? Es ist neu geworden, sagt Jesus. Ne? Du bist eine neue Kreatur in Jesus. Und du darfst auch wirklich sagen, hey, das Alte ist vergangen. Ne? Auch dieser alte Adam, der vielleicht nörgelt oder der irgendwelche Schwächen hat, kannst du immer sagen, das alte Adam, du bist tot. Ne? Und wenn du getauft bist, kannst du auch sagen, durch die Taufe begraben. Und wenn nicht, wir haben am 21.07. Tauftermin. Kein Problem. Der alte Adam ist tot, ne? Begraben sogar. Er hat kein Anrecht mehr, weil wir ein neues Leben leben. Viele bleiben an dem Punkt stehen, ne? Es geht jetzt weiter. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, Kreuz, ne? Wir sind befreit. Die Vergangenheit ist vorbei, ne? Und vielleicht fragt sich jetzt der andere, ja, für was? Oder doch? Fragt ihr euch doch, ne? Viele bleiben hier stehen, ne? Für was, ne? Das verheißene Land liegt vor uns. Nicht nur an Gilgal stehen bleiben, sondern jetzt geht es, das verheißene Land einzunehmen. Jetzt geht es hineinzukommen. In die, das, was Gott dir verheißen hat. Wirklich zu essen von den Früchten des Landes. Und ich glaube, manche sind hier stehen geblieben, ne? Weil wir sind hineinversetzt worden in das Reich Gottes, sagt Jesus, mit ihm. Und oft nehmen wir das gar nicht in Anspruch, was er hier für uns hat. Und er kennt ja meinen Lieblingsvers, ne? Jesus ist gekommen, damit er uns Leben im Überfluss schenkt. Ja, das ist für mich dieses Land einnehmen, was er für dich hat. Du hast dein persönliches Land und er möchte, dass du es einnimmst. Das ist, wo du in deine Bestimmung, in deine Erfüllung kommst, wo du Spaß hast am Leben. Gott hätte bestimmt nicht 40 Jahre gebraucht, ne, das Volk Israel ins verheißene Land zu bekommen. Ich glaube, von der Strecke her, habe gelesen, ne, 3 Wochen, ne, würde mich gern korrigieren, so rein vom Weg her. Aber es hat, glaube ich, 40 Jahre gebraucht, Ägypten aus den Köpfen des Volkes rauszukriegen. Ne? Merkt ihr was? Oder aus dem Herzen, ne, vielleicht. Gott möchte dein Herz, deinen Verstand erneuern. Das heißt, du musst umdenken, anders denken. Ne? Römer 12, 2, ne? Erneuer deinen Sinn. Wie erneuere ich ihn? Wenn der alte Adam wieder kommt, kann ich sagen, der alte Adam ist tot. Ne? Oder wenn die Vergangenheit zurückkommt. Es gibt einige Punkte, wo Gott mich geheilt hat. Und manchmal kommt diese Vergangenheit zurück, vielleicht aufgrund ähnlicher Situationen. Ne? Du triffst vielleicht eine Person, die ähnlich aussieht wie jemand, der dich vielleicht mal verletzt hat oder wo du da einen Zusammenhang bringst. Plötzlich kommt so die schlechte Erinnerung zurück. Ne? Und möchte wieder Besitz ergreifen. Ne? Das ist übrigens Gabe der Geisterunterscheidung, kannst du auch geistige Kriegsführung nennen, wie auch immer. Egal, wie du das theologisch einordnest oder auch nicht, es ist existent und du musst damit umgehen lernen. Aber du sagst dann im Namen Jesu, ich nehme diese Gedanken nicht an. Ich nehme diese Vergangenheit, aus der ich befreit bin, nicht mehr an. Ich bin nicht mehr in Ägypten. Ja? Das Alte hat nichts mehr mit mir zu tun. Ich bin ein neuer Mensch in Jesus. Das ist unsere Verheißung, Leute. Das ist unser Erbe. Das Erbe ist, in das verheißene Land einzutreten. Ihr könnt euch mal die Segnung für das Volk Israel durchlesen. Das ist krass, was Gott da an Segen verheißt. Ne? Und das Alte, ne, im Alten Testament, ist aufgeschrieben als Beispiel, als Vorbild für uns. Gott meint es gut mit uns. Gott hat einen guten Plan für dein Leben. Er möchte, dass wir da hineinkommen. Das heißt, Gilgal oder das Kreuz ist wirklich so ein Ort für unsere Kraft, wo wir Kraft und Stärke finden. Und jetzt kommt hier der nächste Schritt. Sie feiern das Passa, ne? Ich habe mir gedacht, ach, als Josua, was ist los? Da liegt Jericho, nimm es doch jetzt endlich ein. Was hältst du dich mit so einem Fest jetzt auf, ne? Was bedeutet Passa? Passa ist genau das, diese Befreiung aus Ägypten. Das Passalamm wurde geschlachtet, einjähriges Lamm ohne Fehler. Und die Pfosten wurden mit dem Blut gestrichen. Und das Volk Israel musste erstmal alles aufessen. Bin ich auch so gewohnt von zu Hause, immer alles aufessen. Kommt bei den Müttern immer gut, kommt aber nicht auf der Waage so gut. Ne? Und der Todesengel ist vorbeigegangen an den Kindern Israel. Ne? Alle Erstgeburt wurde getötet in Ägypten. Das war die letzte Plage, um den Pharao zu bewegen, das Volk ziehen zu lassen. Und ihr wisst, ne, Jesus ist das Passahlamm schlechthin. Er ist zufällig an Passa gekreuzigt worden. Ne? Zufällig hat man ihm nicht die Beine zerschmettert wie den anderen, sondern er war schon tot. Ne? Kein Bein darf dem Passahlamm gebrochen werden. Es gibt noch zig andere Verheißungen. Das heißt, Passa ist das Fest schlechthin für Freiheit. Ne? Befreit sein, das Vergangene ist vorbei. Witzigerweise habe ich noch eine Stelle, ne? 2. Mose 12,2 steht so: Dieser Monat soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Ich weiß nicht, die Sommeruhr, ihr habt wahrscheinlich schon alle auf die Sommerzeit umgestellt, ne? Vielleicht schon alle Uhren, bei uns noch nicht alle Uhren. Hier ist auch eine Umstellung. Das heißt, es fängt eine neue Zeitrechnung an. Ne? Das ist der erste Tag des Jahres. Eines neuen Jahres, eines Jahres in Freiheit, eines Jahres, wo Gott Leben schenkt. Und Gott hat all seine Zusagen eingehalten. Und sie feiern das Passa hier. Ganz wichtig. Ihr merkt, wenn man so das betrachtet, stellt euch vor, ihr habt diese mächtige Stadt vor euch, dieses Kriegsvolk, ihr seid mitten im Feindesland, die mächtigsten Könige, die es damals gab. Und was ist Gott hier wichtig? Das Herz seines Volkes. Erst wenn dein Herz bewegt ist oder Gott dein Herz bewegen kann, können sich die Dinge bewegen in deinem Leben. Das ist der Schlüssel. Die rennen nicht einfach auf die Stadt los. Ne? Es ist Gott wichtig. Hier, Gehorsam. Ne? Der Herr sprach, Josua tat es. Ne, wenn der Mensch horcht, redet Gott. Wenn er gehorcht, handelt Gott. Jetzt sind sie immer noch am Gehorchen. Also sie feiern das Passa. Und ich fand es so interessant, ich weiß nicht, wie euch das ging beim Lesen, das Manna hat plötzlich aufgehört. Und habt das noch präsent? Gott hat die ganze Zeit übernatürlich das Volk Israel versorgt. Und jetzt kommt so ein neuer Zeitabschnitt, auch der Versorgung. Ich glaube, dass Gott möchte, dass wir auch die Frucht des Landes genießen, was er uns verheißen hat. Dass da, wo Gott einen Plan hat für dein Leben, dass du dieses Leben genießen kannst, ne? Leben im Überfluss. Ich glaube, es wäre ungut gewesen, wenn noch diese Manna-Versorgung da wäre, weil das wäre eine ungute Abhängigkeit. Gott macht auch hier einen Schnitt, ne? Es gibt manchmal Situationen, wo Gott anders redet, anders handelt, wo wir einen neuen Zeitabschnitt betreten. Und doch, Gott versorgt genauso. Gott ist der Versorger auch in neuen Umständen. Vielleicht kommst du in neue Umstände rein, vielleicht in einen neuen Lebensabschnitt. Aber vertrau auf Gott, er wird dich versorgen. Vielleicht ist es nicht mehr das Manna wie gewohnt, ja. Aber er wird dich versorgen. Ne? Du wirst von der Frucht des Landes essen, wie er es verheißen hat. Ne? Also eigentlich steht, glaube ich, im Urtext, ne, wo überfließend ist von Milch und Honig. Ne? Deckt sich auch mit meinem Lieblingsvers, steht übrigens Johannes 10,10, der B-Teil. Leben im Überfluss. Ne? Ein Land, was von Milch und Honig überfließt. Was zeigt es? Es zeigt den Charakter unseres Vaters, ne? Gestern hat meine Frau, unser Sohnemann ist gestern ins Landschulheim gefahren mit, was weiß ich, 27 anderen Rabauken und Rabaukinnen. So um 9:30 Offenburg, ne, Richtung Norden, ne, so Westerheber heißt, glaube ich, der Ort. Und sie hat eben, glaube ich, 7 Vesperbrote geschmiert. Ich habe dann nur zu meiner Frau gesagt, hey Schatz, wir sind jetzt 21 Jahre fast verheiratet, du hast mir, glaube ich, vielleicht 2-mal Vesperbrote geschmiert. Und für unseren Sohn gleich 7 Stück. Also ich habe mich natürlich gleich beschwert. Ne? Gut, ich habe natürlich auch mitgewirkt. Ich darf dann die Gurken schneiden und so. Sie hat es voll gut gemeint. Ne? So sind die Mütter. Ne? Er könnte ja verhungern auf den 12 Stunden. Ne? Wahrscheinlich haben sie nicht geschlafen die Nacht. Kann ich mir nicht vorstellen. Gut, dann wird es einen Nachtimbiss geben. einen Morgenimbiss und naja, ist jetzt auf jeden Fall gut gemeint, ne? Abgesehen von den anderen Sachen. Ne? Ich denke, ein paar Kilo Gepäck war bestimmt irgendwelche Nahrungsmittel. Ne? Chips, Gummibärchen, was halt noch so dazu kommt. Also unser himmlischer Vater ist genauso großzügig. Ne? Also wenn er dir ein Vespa Brot schmiert, dann reicht es nicht nur irgendwie aus. Ne? Das ist im Überfluss. Ich habe immer geliebt, wenn mein Vater meine Schulbrote geschmiert hat. Ne? Der hat mir den Belag nie gespart. Ne? Das war dicker, fetter Belag drauf. Wurst, ne? Unser Vater im Himmel, der ist genauso. Der meint es gut mit uns. Ne? Das wird nicht nur irgendwie reichen. Ne? So nach dem Motto, du hast die große Pause in der Schule und alles ist leer. Ne? Nein. Er meint es wirklich ganz, ganz gut mit dir. Ja, das darfst du annehmen jetzt. Vielleicht denkst du, das Leben hat es nicht gut mit dir gemeint. Das kann schon sein. Ne? Was steht noch im Johannes 10? Ne? Den A-Teil, den ich gern nicht verschweige, nicht, ne? Aber der ist auch wichtig. Das ist das Programm des Satans, ne? Des Feindes Gottes. Feind Gottes heißt, es ist auch dein Feind. Ne? Nur so nebenbei gesagt. Wir sind übrigens im Krieg. Ne? Auch es gibt keine neutrale Zone, egal wie du dich entscheidest. Das heißt, der Satan hasst uns Menschen. Und er wird alles tun. Warum hasst er uns Menschen? Weil Gott uns liebt. Ne? Und er hasst uns und wird alles tun, um uns kaputt zu machen. Er wird alles tun, dir die Freude nehmen, dein Leben nehmen, irgendwas zu zerstören. Ne? Das ist der A-Teil. Ne? Ne? Dass der Widersacher kommt, um zu stehlen, zu rauben, zu verderben oder zu töten. Ne? Aber Gott ist gekommen, um wirklich Leben zu bringen. Da dürfen wir gewiss sein. Also hier halten Sie das Passa. Und nur wer beschnitten ist, kann das Passa halten. Ne? Also Beschneidung war die Voraussetzung. Es ist ganz wichtig hier, in diese Beziehung hineinzutreten mit Gott. Ne? Und es war auch so eine Erinnerung, ne, was Gott getan hatte. Und sie dürfen von der Frucht des Landes genießen. Gott wird dich versorgen, egal welche Umstände vielleicht neu auf dich zukommen. Er wird dich versorgen. Bleib in Abhängigkeit mit ihm. Jetzt kommt eigentlich der Höhepunkt. Ne? Man hat immer noch Jericho vor sich. Ich weiß nicht, was der Josua gedacht hat. Denkt so, na gut, Schneidung war gut, Passa, gutes Fest, leckeres Lämmchen. Aber jetzt Jericho. Ne? Und er scheint sich wohl aufzumachen. Ne? Ich denke, er hat sich gefragt, wie wird es jetzt vor sich gehen? Ne? Wie wird Gott das Land uns schenken? Ich weiß nicht, wie du dich fragst. Ne? Ich habe einige Verheißungen für mein Leben. Manche sind eingetreten, deswegen stehe ich zum Beispiel hier, aber auch ein prophetisches Wort. Manche sind noch nicht eingetreten. Und man fragt sich, wie wird er das machen? Ne? Wie wird es vor sich gehen? Ich weiß nicht, ob ihr euch das auch mal fragt, wie wird es weitergehen? Weiß nicht, vielleicht ist es eine Umbruchssituation. Denk so, was passiert? Ne? Der Josua hat sich das mit Sicherheit gefragt. Und ich habe mich das auch oft gefragt. Und hier kommt ein Schlüssel. Der Josua hat jetzt bewegt bestimmt diese Frage. Und wir lesen gerade nochmal die Verse. Ne? Und das geschah aber, als Josua bei Jericho war. Ne? Bei Jericho. Ne? Ich denke, er hat geguckt, wie sieht die Stadt aus, ausgekundschaftet. Gibt es irgendwelche Schwachstellen? Es ist legitim, so menschlich zu denken. Ne? Du machst ja Gedanken. Als ich die Schule beendet hatte, habe ich mir überlegt, wie geht's weiter? Das hat sich eher so entschieden nach dem Motto, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Dann blieb noch eins übrig, ne? Das habe ich dann gemacht. So bin ich Informatiker geworden. Es ist legitim, ne? Zu überlegen, welche Möglichkeiten habe ich, ne? Das ist okay. Aber was passiert jetzt hier? Da hob er seine Augen und sah sich um. Und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber, der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Ne? Und er sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn. Jetzt bin ich gekommen. Ne? Merkt ihr was? Jetzt bin ich gekommen. Ne? Sie sind über den Jordan. Sie sind beschnitten worden, illegal. Sie haben Passa gehalten. Der Josua hat, denke ich, gesucht. Ne? Was, wie geht es jetzt weiter? Und hier heißt, jetzt bin ich gekommen. Gottes Zeitplan ist manchmal ein bisschen anders, ne, als unser Zeitplan. Ich bin so ein Typ, ich hätte wahrscheinlich gern schon in Ägypten die Agenda gehabt und sagt, ah ja, an dem Punkt kommt der Engel des Herrn, wahrscheinlich war es Jesus. Also gibt viele Ausleger, glaube ich auch, die sagen, es war wahrscheinlich Jesus gewesen. Aber Gott richtet sich nicht nach unseren wünschenden Maßstäben. Aber was wir wissen, wir können ihm vertrauen. Das heißt Glaube übrigens. Ne? Wir können ihm vertrauen. Er kommt immer zur richtigen Zeit. Er kommt nicht zu spät. Ne? Und er sagt, jetzt bin ich gekommen. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt. Ne? Das Herz ist bereit. Das Volk ist bereit. Noch nie war so eine Einheit da. Ne? Das Volk war vorbereitet. Josua, der Führer, war vorbereitet. Hat dieses Herz. Ne? Es war wirklich bereit. Ne? Nur wenn dein Herz bereit ist, wenn du bereit bist in deinem Herzen, kann Gott hineinwirken. Viele Segnungen gehen vorbei. Ne? Die flutschen einfach so durch, weil wir es nicht ergreifen, nicht fassen können, weil unser Herz wie ein Fass ohne Boden ist. Ne? Es flutscht halt durch. Deswegen, unser Herz ist wichtig. Ne? Mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ne? Wenn wir löchrige Gefäße haben, können wir die Segnung nicht festhalten. Wir hatten ja mal das Bild hier von so ausgetrockneter Erde. Ne? Wenn man gießt, flutscht es einfach so unten durch. Ne? Das heißt, die Erde muss erst so wieder feucht werden. Ne? Und dann kann sie das Wasser halten. Unser Herz muss so werden wie gute Erde. Ne? Dass wir, und dann können wir diese Segnung auch festhalten. Ne? Wir können Frucht bringen. Was sagt Josua hier? Sagt, mach dich vom Acker. Du bist im Weg hier. Ich muss jetzt stille Zeit machen, habe jetzt keine Zeit für dich. Ne, Josua ist sensibel. Er weiß genau, wer es ist. Ne? Plötzlich. Ne? Da fiel Josua auf sein Angesicht zur Erde, betete an und sprach zu ihm, was redet mein Herr zu meinem Knecht? Hier ist eine Schlüsselstelle. Dieser Begegnung, ne? Die Begegnung, die alles verändert. Denk noch an diese Worte. Es wird immer solche Begegnungen geben, auch in deinem Leben. Die werden alles verändern. Wo du sagen musst, genau an dem Punkt ging es berghoch, ne? Hat Gott gewirkt. Er kapituliert. Ne? Jetzt mit meinen Worten gesprochen. Er betet an, ne? Er fällt nieder. Anbeten heißt, ich lasse wirklich alles los. Ich bin wirklich zu Füßen Gottes, zu Füßen Jesu. Ich lasse los, was immer ich denke, was ich vielleicht gut kann. Manchmal ist es schwieriger, die Dinge loszulassen, die man nicht kann. Ich bin Perfektionist, ne? Oder gewesen, jetzt nicht mehr. Nicht mal so stark. Und Gott hat einiges gebraucht, dass ich hier nicht meinen Perfektionismus loslasse. Ne, wir haben uns am Anfang, Barbara, unterhalten, ne, über Englisch und dass viele wollen so perfekt sein, perfekt sprechen. Ne. So war ich auch. Ne. Ich habe mich nie getraut zu reden, weil ich wusste, ich bin nicht perfekt. Ich kann nicht perfekt sprechen. Und das war eine blöde Situation. Wir hatten einen ausländischen Gastredner. Meine Schwester hatte mich da, ich will sagen, versetzt. Ne. Sie konnte halt nicht. Für mich war es versetzt. Walten. Wer durfte dann übersetzen? Ich sage euch jetzt nicht, was ich in Englisch hatte. Es bleibt ein Geheimnis. Auf jeden Fall, der ich eigentlich nicht reden kann, weil ich eben nicht perfekt bin, musste übersetzen. Ne? Und ich bin 1000 Tode gestorben. Ne? Aber der Heilige Geist hat durchgetragen. Ne? Und das war eine Lektion, wo ich gemerkt habe, okay, ich gebe ihm auch mein Nicht-Perfektionismus, ne? Meine Schwachheit. Und er kann was draus machen. Josua kapituliert. Hier wird aus dem Leiter oder Führer, ne, Führer ist so ein blödes Wort bei uns, vielleicht dauert es noch ein paar Generationen, aber trotzdem, er wird der Geführte. Ne, aus. Wir alle sind in einer Rolle, wo wir leiden, wo wir führen. Ne. Auf jeden Fall leidest du, führst du dich selber. Ne. Das klingt jetzt blöd, ne, aber es ist so. Du musst auch dich selber führen. Ne. Eine der Früchte des Geistes ist, Disziplin wird es übersetzt manchmal, das ist jemand wörtlich, der Stärke über sich selbst hat. Ne? Das heißt, du weißt, was gut und schlecht ist und du machst natürlich das Gute. Ne? Geht uns ja allen so. Ne? Insbesondere beim Essen, du weißt, es ist schlecht für mich, Cholesterin oder was auch immer. Du nimmst natürlich das, was gesund ist. Was auch immer die Lebenslage ist. Ne? Das heißt, Stärke über sich selbst. Das ist auch eine Frucht des Geistes. Also ihr wisst, dass es nicht so ist, ne? War jetzt Sarkasmus, wer es nicht verstanden hat. Mir geht es auch oft so, ne? Ich mache oft die Dinge, die nicht gut sind für mich. Entweder irgendwie beschwert sich mein Körper, ne? Manche Dinge machen trotzdem Spaß, ne? Aber du merkst, ne, es ist nicht gut für dich. Und manches bringt halt den Tod, ne? Stärke über sich selber. Also Josua kapituliert hier. Und es ist ganz wichtig zu kapitulieren, ne? Geführt zu werden. Er lässt wirklich alles los. Und ich glaube, er hat sich schon den Kopf zerbrochen, ne? Rein militärisch betrachtet. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Maße der Mauer, ne? Wie viel Meter dick, wie viel Meter hoch. Aber wenn du die Technik der Zeit anschaust, du hättest Belagerungstürme gebraucht, Rammböcke, Katapulte, Sturmleitern, Schutzmechanismen, ne, für den Sturm, um zu schützen. Ne, all diese Techniken, um eine Burg zu erobern. Ne. Und ich glaube, der hatte gar nichts. Ne. Wir auch, ne, wir waren 40 Jahre in der Wüste gewesen. Aber trotzdem, er kapituliert. Ne. Also müsst ihr euch das vorstellen, der Mann war unter Stress, ne? Ich weiß nicht, wie es euch manchmal im Alltag geht. Also ich bin manchmal unter Stress, ne, unter Strom. Du kannst nicht immer groß nachdenken. Ne? Du musst irgendwas machen, da ist eher eine Aufgabe. Oder du merkst, es geht irgendwie weiter. Und du weißt aber nicht, wie. Ne? Ich drehe nochmal zurück. Beschneidung, ne? Kreuz. Das klingt jetzt vielleicht blöd, wenn ich das wiederhole, aber wir sind im Alltag so, wir stürmen auf die Burg zu, ne, und hauen uns dann an der Mauer von Jericho den Schädel an. Ich weiß nicht, wie oft ihr euch den Kopf angerannt habt an irgendwas. Jetzt bildlich gesehen. Ne? Ich meine jetzt nicht, wenn du die Treppe runterläufst und so ein Balken zu tief hängt, so wie es bei unserer Wohnung war vor dem Umbau. Gott möchte nicht, dass du dir den Kopf anschlägst. Ne? Vielleicht sind Dinge schiefgelaufen in deinem Leben. Vielleicht denkst du, warum habe ich das Land nicht erobert? Gott hat es doch verheißen. Was ist schiefgegangen? Ne? Ans Kreuz kommen. Ne? Passa, er hat uns befreit, Frucht des Landes. Es fängt ein neuer Zeitabschnitt an. Und hier kapituliert Josua. Er legt alles ab. Ne? Wirklich alles. Und er muss ein Volk führen mit über 2 Millionen Menschen. Es geht um Leben und Tod. Ne? Er ist in der Situation, er kann nicht mehr zurück. Kennt ihr das, wenn ihr mit dem Rücken an der Wand steht? Du kannst nicht mehr zurück. Ne? Schlägt man sich den Hinterkopf dann an. Ne? Er kapituliert. Er anerkennt Jesu Stärke. Oder er anerkennt Jesu als den Leiter, als den Führer, als den Befehlshaber. Wenn du Jesus in deinem Leben nicht anerkennst als der es besser weiß, dann wirst du Schiffbruch erleiden. Ne? Dann wird es schief gehen, du wirst den Kopf anschlagen, du wirst nicht weiterkommen. Ne? Er ist auch der bessere Informatiker, habe sogar ich verstanden. Wirklich. Er betet an, ich reite darauf rum, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und was sagt er dann? Was redet mein Herr zu seinem Knecht? Und der Fürst über das Heer des Herrn sprach zu Josua: Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Und Josua tat es. Ich habe überlegt, warum ist dieser Ort heilig? Ne? Ich weiß nicht, vielleicht weiß einer eine Antwort. Ich habe jetzt nicht die Antwort für mich gefunden. Vielleicht ist es, weil Gottes Gegenwart diesen Ort heiligt. Ne? Ich denke, ein Bild, was ich euch weitergeben möchte hier. Egal wie deine Umstände sind, wo du gerade lebst und webst, ne? Sei es zu Hause, Familienchaos, sei es Berufschaos, wo auch immer. Wenn du Gott begegnest, dann ist dieser Ort heilig. Du wirst immer diesen Ort haben dürfen, wo du dich zurückziehen kannst, inmitten allen Trubels, inmitten alles, egal wie der Stress ist. Ne? Und wir brauchen diesen Ort, wo wir uns zurückziehen. Ja, schaut mich alle so an. Jesus sagt, ne, wir sollen in das stille Kämmerlein gehen. Ne? Das war der einzige Ort, den man abschließen konnte. Ich werde jetzt keine Regel aufstellen, was für dich das Kämmerlein bedeutet. Ne? Ich kann ja nur so viel sagen. Egal, wie viel Stress drumherum, finde für dich diesen Ort. Es gibt diesen Ort in deinem Leben, wie es für dich funktioniert, wo du Gott begegnen kannst und Gott dir. Dieser Ort ist heilig. Ja. Kann sein, vielleicht ist es dein Lieblingssessel, wo du einfach, wenn alle außer Haus sind, so deine zu Gott kommst, wie auch immer. Oder in den Wald gehst, ne? Ich gehe manchmal gerne in den Wald. Finde den Ort für dich. Es ist wichtig, ne? Und Gott begegnet hier. Der Josua war suchen, Gott begegnet ihm, ne? Gott wird dir begegnen, Jesus wird dir begegnen an diesem Ort. Es wird ein heiliger Ort sein, der abgesondert ist. Wo seine Gedanken kommen. Ne? Wo es ist ein Ort, wo alles andere keinen Zugriff mehr auf dich hat. Ne? Nicht die Sorgen, nicht die Ängste, nicht das Problem. Wir sind oft problemgetriggert, ne? Problemgesteuert. Aber ich muss doch jetzt diese Mauern und ach, wie kann ich jetzt einen Katapult bauen? Hier gibt es ja gar nicht genügend Bäume. Und ja, und überhaupt, ne? Wir sind problemgesteuert. Merkt ihr was? Aber hier, Jesus kommt, Josua kommt zu Jesus, er kapituliert, ne? Er gibt das Problem ab. Ich meine jetzt keine Vogelstrauß-Politik nach dem Motto ignorieren, ne? Gibt es auch in der Informatik, Problem ignorieren, ne? Gibt es immer so wiederholen, abbrechen oder ignorieren und dann drückst du immer ignorieren, ne? Irgendwie wird es schon hinhauen, ne? Nein, du gehst zu Jesus, ne? Neutestamentlich mag ich die Hebräer 12, glaube ich, ist es, wo es heißt, wir schauen weg auf Jesus, ne? Das Wort gibt es im Griechischen eigentlich nicht, aber hat Paulus so konstruiert, wir schauen von dem Problem hier, die Mauer, der Berg, weg auf Jesus, ne? Das heißt nicht, ich ignoriere es, ich schaue auf Jesus. Und was passiert dann? Ich habe kapituliert, ich habe weggeschaut, ich habe diesen Ort, Gott begegnet mir. Josua sagt, ne, hat ja gesagt, ne, wir haben es gelesen, was redet mein Herr zu seinem Knecht? Gut, Josua muss noch die Schuhe ausziehen, es ist so dieser heilige Ort. Das fängt jetzt in Kapitel 6 an, das dürft ihr zu Hause lesen. Jesus redet. Er gibt genau die Strategie, Jericho einzunehmen. Ne? Zugegeben, es ist die verrückteste Strategie, die ich lese, ne? Militärisch. Die Priester sollen vorangehen, alles Kriegsvolk hinterher und die sollen ja, drumherum gehen. Ne? Und dann am siebten Tag, glaube ich, siebenmal rum, ne? Müssen wir nochmal lesen, und dann die Schofar blasen. Und dann stürzt die Mauer ein und jeder soll schnurstracks in die Stadt rein. Also ich finde, es klingt absolut verrückt. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es hat funktioniert. Ich hoffe, ihr habt euch das gemerkt. Ne? Was auch immer deine Situation ist. Deine Mauer, dein Berg oder Neuland. Wir gehen wirklich zu Jesus. Wir lassen alles los. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Loslassen ist, kommt mir gerade ein Wort in den Sinn, was ich hier, glaube ich, nicht brauchen darf, ist schwierig, ne? Piep. Es ist sehr, sehr schwierig loslassen. Der Glaubenskampf, ne? ist der, dass wir lernen, oder dieses Vertrauen. Ne? Vertrauen heißt loslassen können, weil ich vertraue nicht irgendwas, ich vertraue Jesus. Weil ich vertraue, dass er die Lösung hat, weil ich vertraue, dass er einen besseren Plan hat oder überhaupt einen Plan, aber vor allem einen Plan, der funktioniert. Das ist ganz wichtig hier. Jesus redet hier genau die Strategie. Ne? Und wenn wir weiterlesen, Jericho wird fallen, ne? Die mächtigste Stadt fällt. Das Eingangstor in das verheißene Land. Das verheißene Land war nur nicht ganz eingenommen, aber der Durchbruch geschieht hier. Geschieht mit diesen Punkten. Wenn du Durchbruch haben möchtest in deinem Leben, dann musst du diese Punkte beherzigen, ne? Ans Kreuz kommen. Wirklich, er hat es getan, Jesus, ne? Uns befreit, er ist das Passahlamm. Steht zu seinen Verheißungen, wirklich diese Begegnung mit ihm suchen. Kapitulieren, ne? Oder du kannst ja auch ein anderes Wort raussuchen. Du bringst ihm alles, ne? Du gibst alles hin. Du kannst dich vor ihm auskotzen. Und er wird reden. Er wird in deine Situation hineinreden, hineinwirken. Ne? Wir werden die Früchte unseres Landes. Du wirst, ich möchte jetzt als Verheißung zusagen, du wirst die Früchte deines Landes essen. Ne? In deinem Land. Ich habe vorgestern umstechen dürfen und tut noch ein bisschen der Rücken weh. Aber ich weiß, wir werden die Früchte unseres Landes essen. Es hat sich gelohnt. Ne? Ich stehe nicht gern so am Ende der Nahrungskette beim Ernten oder beim Verwerten. Aber es ist ein tolles Gefühl, die Früchte deines Landes zu essen. Das ist auch eine Verheißung. Das ist übrigens auch bei diesen ganz vielen Verheißungen dabei. Ne? Ich möchte mit Gebet schließen. Jesus, ich danke dir, dass du es wirklich gut meinst mit jedem Einzelnen hier. Und ich bitte dich, Jesus, dass du durch deinen Geist jetzt so durch die Reihen gehst und jeden berührst, zu jedem redest, dass er wirklich so erkennen kann, wo er gerade steht. Ich danke dir, dass wir wirklich zu dir kommen dürfen an dein Kreuz, dass wir eintauschen dürfen, dass du uns Leben schenkst, dass du auch nicht möchtest, dass wir stehen bleiben, sondern dass du uns weiterführst in unser Land hinein. Herr, wir wollen nicht stehen bleiben. Ich bete jetzt für die, die stehen geblieben sind, dass sie wirklich neu Mut fassen, weitergehen. Ich bete für die, Jesus, die vielleicht noch in der Vergangenheit leben oder verletzt worden sind. Danke, dass diese Schande Ägyptens, dass das Alte vergangen ist. Es ist vorbei. Egal auch, was Menschen denken, sagen, das Alte ist vorbei. Ein neues Leben fängt an. Jesus sagt zu dir, ein neues Leben fängt für dich an. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns versorgst, auch wenn es vielleicht anders aussieht oder sich anders manifestiert. Danke dir, und ich spreche Versorgung aus über deinem Leben, wo du vielleicht jetzt Mangel hast oder kämpfst. Jesus möchte, dass du von der Frucht deines Landes genießt. Jesus, und wir wollen auch da, wo wir es vernachlässigt haben, dich neu suchen, diese Begegnung suchen mit dir, dass du uns wirklich leiten, anleiten, führen kannst, dass du hineinreden kannst in unser Leben. Herr, du wartest darauf, dass wir dir die Erlaubnis geben, dass du hineinreden darfst. Und ich danke dir, dass deine Worte Leben bedeuten, Problemlösung bedeuten. Heiliger Geist, wirke du jetzt bei jedem Einzelnen. Berühre du jeden Einzelnen. Ich danke dir dafür, dass du da bist, dass du Leben bringst, dass du uns in unser Land hineinbringst. Amen.